Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wie sehr bestimmt Religion unser Leben? Das ist unser Thema heute. Und jetzt erzählen wir eine Geschichte über Gläubige, die es schwer haben mit ihren Glaubensschwestern und Brüdern, die in normalen Gotteshäusern nicht so richtig ihren Platz finden. Das sind die Homosexuellen, die Bisexuellen, die Intersexuellen, die Transsexuellen. Es sind Juden und Muslime, die von der Heteronorm abweichen. Gerd Brendel.
Freitagnachmittag in der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. Seit 3 Jahren versammeln sich hier in einem ehemaligen Gemeinderaum einer Kirchengemeinde Muslime und Musliminnen, die in den traditionellen Moscheen keinen Platz fanden. Allah ist groß, kommt herbei zum Gebet. Mit diesem Ruf beginnt in der Berliner Ibn-Rushd-Moschee wie in jeder Moschee das Gebet der Gläubigen. Nur hier ruft ein weiblicher Muezzin. Und noch etwas ist anders. Neben einer Vorbeterin und einer Imamin leistet sich die kleine Gemeinde auch einen LGBTIQ-Koordinator, Tugay Sarraç, Ansprechpartner für Lesben, Schwule, Trans- und intersexuelle Menschen. Ich treffe Tugay vor einem seiner zahlreichen öffentlichen Auftritte. Als einer von ganz wenigen offen schwulen Muslimen ist er ein gefragter Gesprächspartner auf Tagungen und Podiumsveranstaltungen.
Mir wurde von Anfang an beigebracht, dass Homosexualität was Schlechtes ist.
Das erste Mal hörte er das Wort schwul von seinem Vater, als der junge Tugay den Kinderwagen seiner kleinen Schwester schieben wollte.
Als mein Vater gestorben ist, dachte ich, ich muss eine Stütze finden und ich muss mich davon heilen. Und da habe ich den radikalen Islam genommen, weil der hat mir die einfachste Lösung gegeben. Bete 5-mal am Tag, faste.
Dass die Heilungsvorschläge der Internetprediger keine Lösung, sondern Teil eines Problems waren, erkannte Sarraç vor 3 Jahren auf einer anderen Internetplattform.
Das ist so ein News Network mit einem amerikanischen Türken. Und der hat dann irgendwann ins Publikum gefragt, warum glaubst du eigentlich an einen Gott, der dich eine Ewigkeit brennen lassen will, eben zum Thema Homosexualität. Und an dem Punkt dachte ich mir, ja warum eigentlich?
Schon oft hat er seine Geschichte öffentlich erzählt, aber noch nie auf einem Podium mit einem schwulen Juden, einer lesbischen Jüdin und einer transsexuellen Muslima. Eingeladen hatte vor gut 2 Wochen Shalom Aleichem, eine Initiative des Zentralrats der Juden in Deutschland, zum jüdisch-muslimischen Dialog. Die 4 auf dem Podium verbindet eine Erfahrung: die Ablehnung durch konservative Gemeinden. Sie alle mussten sich ihren Platz erkämpfen. Leila Jagiela reiste bis nach Asien, um ihn zu finden. Als Jugendliche konvertierte die Transfrau zum Islam.
Der Islam war eine wichtige Antwort erstmal für mich. Aber ich bin auch in eine verhältnismäßig konservative Moschee gegangen. Und gerade auch, wenn die Gesellschaft dir ein männliches Geschlecht zuweist, du einen religiösen Raum betrittst, der ja sehr stark geschlechtergetrennt ist und du aber eigentlich von dir selber sagst, ich fühle mich eigentlich als Frau, dann hast du natürlich ständig mit diesem Konflikt zu tun. Für mich war dann aber auch klar, es muss im Islam auch positives Potenzial für Menschen wie mich geben.
Dieses Potenzial fand sie in Indien und Pakistan,
wo es seit Jahrhunderten eine traditionelle Vorstellung eines dritten Geschlechts gibt.
Fest verankert im traditionellen Islam, wo besonders an den Schreien islamischer Mystiker Transfrauen als Pilgerinnen gleichberechtigt akzeptiert werden. Für Jagiela ein Befreiungserlebnis.
Die Vorstellung, dass Transsein nicht unbedingt im Konflikt mit einer Religion stehen muss.
Den Konflikt mit der Tradition hat auch Leo Shapiro in seiner Synagoge erlebt.
Die meisten Gemeinden bestehen aus Einheitsgemeinden, was suggeriert, dass Vielfalt gelebt wird. Aber faktisch ist das immer eine orthodox geführte Synagoge, in der natürlich dann kein Platz ist für queere Identitäten. Und deswegen verlassen ja auch viele queere Jüdinnen und Juden dann die Gemeinden.
Damit wollte sich der Jurist nicht abfinden und gründete vor 2 Jahren mit anderen Lesben und Schwulen den Verein Keshet, übersetzt Regenbogen. Ausgrenzungen in den eigenen Gemeinden erleben queere Muslime ebenso wie queere Juden. Den Grund liefert eine Erzählung, die im Koran, in der Tora und somit auch in der Bibel überliefert wird.
Es gibt die Geschichte von Lot und seinen 2 Engeln, die zu Besuch gekommen sind. Und diesen Vers benutzen viele als Verbot von Homosexualität.
Aber ehe sie sich legten, kamen die Männer der Stadt Sodom und umgaben das Haus und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die zu dir gekommen sind diese Nacht? führe sie heraus zu uns, dass wir uns über sie hermachen.
Heißt es in Kapitel 19, erstes Buch Mose.
Er sagte, ihr Leute, da habt ihr meine Töchter. Fürchtet Gott und bringt mich nicht hinsichtlich meiner Gäste in Schande. Sie sagten, du weißt doch, wir haben kein Recht auf deine Töchter. Und du weißt wohl, was wir wollen.
Heißt es in der 11. Sure. Aber für Tugay Sarraj, der mittlerweile Islamwissenschaften studiert, geht es bei der Sünde Sodoms um etwas ganz anderes.
Aber es ist so, dass die Bevölkerung, das Volk, die zwei Gäste, Engel des Propheten, vergewaltigen wollten.
Immerhin, neben dem jüdisch-orthodoxen Mainstream gibt es mittlerweile auch kleine liberale Gemeinden mit offen homosexuellen Rabbinern und Rabbinerinnen. In den allermeisten deutschen Moscheen können offen homosexuelle Muslime und Musliminnen dagegen höchstens hoffen, geduldet zu werden.
In traditionellen Moscheen wurde oft gesagt, Schwule, es geht sowieso immer nur um Schwule bei denen, dürfen nicht geschlagen werden, weil das sind auch Menschen. Aber eigentlich ist das im Islam nicht okay.
In ihrer eigenen Glaubensgemeinschaft werden sie mit ihrer sexuellen Identität nicht akzeptiert. In der Mehrheitsgesellschaft erfahren sie weitere Diskriminierung. Antisemitismus und Anti-Islamismus haben Tugay Sarraj und Leo Shapiro genauso erlebt wie Leila Jagela. Die Religionswissenschaftlerin und Ethnologin arbeitet in der Flüchtlingsberatung. Homosexuelle Geflüchtete werden doppelt diskriminiert, sagt sie.
Also was halt passiert ist, dass die Geflüchteten mit sehr hohen Erwartungen hierher kommen und natürlich den Traum haben, hier so leben zu können, wie sie wollen. Und dann sind sie erstmal mit diesem sehr schwierigen System konfrontiert und dann die Erfahrung, dann, dass sie dann in den LGBTQ-Communities hier ganz viel Rassismus, Islamophobie, Ausgrenzung, Fetischisierung erleben.
Auch Leo Shapiro kennt das Problem.
Gerade neulich war ein schwules Casual-Mitglied in einem Club, trug ein Davidstern und daraufhin wurde er von einem queeren muslimen Mann mit unfassbaren Hasstiraden attackiert, fast handgreiflich geworden, sodass also Leute dazwischen gehen mussten.
Was er sich wünscht?
In erster Linie möchte ich eigentlich nicht mehr die Frage gestellt bekommen, ob Homosexualität mit Judentum vereinbar sei.
Tugay Sarraj nickt zustimmend.
Ich wünsche mir, dass Muslime wieder ihre ältere Literatur lesen, in der sie sehen werden, dass Homoerotik immer ein ganz normaler Teil der islamischen Gesellschaften war.
Die Liebeslyrik der Sufis, der islamischen Mystiker zum Beispiel, in denen die Liebe zwischen Männern als Bild für die Liebe des Menschen zu Gott interpretiert wird. Zurück zu Ibn Rushd Goethe-Moschee. Tugay Sarraj hat hier seine Heimat gefunden. Ein Dutzend Gläubiger hat sich zum Gebet versammelt. Gebetsteppiche sind ausgerollt. Ein filigraner Holzbogen markiert die Gebetsrichtung gen Mekka. An das Polizeiauto und die Beamten draußen vor dem Eingang haben sich Sarraj und die anderen mittlerweile gewöhnt. Seit die Gründerin der ersten liberalen Moschee Deutschlands, Seran Ateş, Morddrohungen erhalten hat, wird sie rund um die Uhr bewacht. Bis der Gebetsruf wirklich alle Muslime und Musliminnen zum friedlichen Gebet vereinen wird, ist es noch ein langer Weg.